Es wird heiß. Und das ist längst nicht mehr nur ein Thema für Wetterbericht oder Urlaubskoffer. Der Klimawandel verändert auch die Arbeitswelt. Hitzewellen, steigende UV-Belastung, längere Pollensaisons, neue Infektionsrisiken durch Zecken und Mücken sowie psychische Belastungen betreffen Beschäftigte und Unternehmen ganz konkret. In dieser Folge von Arbeit trifft Gesundheit sprechen wir mit Dr. Melanie Weiß über diese Themen. Gemeinsam schauen wir darauf, warum Hitzeschutz ein zentrales Thema des Arbeitsschutzes ist, welche Beschäftigungsgruppen besonders gefährdet sind und was Betriebe schon heute tun können, von Gefährdungsbeurteilung und Hitzeschutzplan über angepasste Arbeitszeiten und Pausen bis hin zu Trinkverhalten, Sonnenschutz und arbeitsmedizinischer Vorsorge. Die wichtigste Botschaft? Gute Prävention beginnt nicht erst, wenn die nächste Hitzewelle da ist. Hier bei Arbeit trifft Gesundheit, dem arbeitsmedizinischen Podcast für alle, die sich für gesunde Arbeit interessieren.
Arbeit trifft Gesundheit,
der arbeitsmedizinische Podcast
mit Susanne
und Lukas. Heute von Hitzewelle bis Tigermücken, Klimawandel und die Arbeitsmedizin.
Herzlich willkommen zurück zum Podcast Arbeit trifft Gesundheit, dem arbeitsmedizinischen Podcast für alle, die sich für gesunde, gesundheitsförderliche Arbeit interessieren. Und der Podcast mit, ja, ich würde sagen, der dezidiert arbeitsmedizinischen Brille für genau diese Themen. Und wie ihr sicherlich schon festgestellt habt, draußen, es wird heiß. Ein Grund mehr, sich vielleicht gerade jetzt auch mal mit dem Thema Klimawandel, Hitze und den Auswirkungen auf die Arbeit zu beschäftigen. Und genau das wollen wir heute machen. Und dafür freue ich mich, heute unsere Gästin Dr. Melanie Weiß begrüßen zu dürfen. Melanie ist Fachärztin für Arbeitsmedizin, Innere Medizin, Umweltmedizin und Suchtmedizin und beim VDBW Sprecherin der Arbeitsgruppe Klimawandel, Gesundheit und Beschäftigungsfähigkeit. Hallo Melanie.
Hallo Lukas.
Ja, schön, dass du da bist und als unsere Expertin sozusagen für das Thema zur Verfügung stehst. Also, dass der Klimawandel unsere Umwelt nachhaltig verändert, das ist ja mittlerweile unbestritten. Doch er verändert natürlich auch die Bedingungen, unter denen wir leben, und dazu gehört auch immer Arbeit.
Ja, der Klimawandel und insbesondere dann auch die Temperaturerhöhung ist definitiv nicht nur jetzt ein Umweltthema, das irgendjemand anbetrifft oder angeht oder nur die Politik, sondern direkt uns Menschen, weil wir ja ein Teil der Umwelt sind. Und wenn diese sich verändert, hat es ja auch Auswirkungen auf unsere physische und psychische Gesundheit. Wir haben jetzt zu tun mit steigenden Temperaturen, manchmal auch längeren Hitzeperioden, höheren UV-Strahlen. Die Luftqualität an sich verändert sich aus. Neue Krankheitserreger finden jetzt bei uns ein neues Zuhause. Wir haben zunehmende Extremwetterereignisse und das beeinflusst direkt unsere Gesundheit. Und somit natürlich auch wirkt sich das auch aus auf die Arbeitswelt. Und für die Arbeitsmedizin bedeutet das, dass sich diese Arbeitsbedingungen verändern und somit neue Risiken für unsere physische und psychische Gesundheit entstehen können. Und unsere Aufgabe ist es ja, dieses frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und geeignete Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Denn der Mittelpunkt unserer klassischen Ziele hat sich ja nicht verändert. Das ist die Gesunderhaltung der Beschäftigten, die Erhaltung der Leistungsfähigkeit und die Verhinderung von arbeitsbedingten Erkrankungen.
Was können wir denn jetzt schon ganz konkret beobachten?
Ja, ganz konkret können wir schon beobachten, dass vermehrt Allergene auftreten, die Menschen vermehrt an zum Beispiel Allergien leiden, denn die steigenden Temperaturen führen dann auch zu längeren günstigen Vegetationsperioden für viele Pflanzen. Diese haben dann die Möglichkeit, die Pollen früher und stärker zu produzieren. Das heißt, die Pollensaison, die beginnt früher und endet später. Und das merken wir Allergiker. Und hinzu kommt natürlich auch ein weiterer Effekt. Auch die Luftschadstoffe nehmen zu, auch das bodennahe Ozon. Und wenn natürlich diese eine Kombi bilden mit dem Pollen, dann wirkt sich das eben noch stärker auf unsere Gesundheit aus. Auch neue Infektionskrankheiten bzw. auch die schon bestehenden weiten sich aus. Und bei uns sind es insbesondere auch die Zecken. Wir kennen ja unsere heimische Zeckenart, den gemeinen Holzbock. Diese ist eigentlich so eher so eine passive, entspannte Zecke, die einfach wartet, bis wir vorbeikommen und wir sie dann abstreifen. Sie muss sich ja gar nicht groß darum bemühen. Aber sie kann verschiedene Krankheitserreger übertragen und darauf kommt es an. Das ist nicht nur die Borreliose, sondern das ist auch die Frühsommer-Meningoenzephalitis. Und diese ist wiederum im betriebsärztlichen Kontext wichtig, weil wir ja dagegen impfen können. Gegen eine Borreliose, eine bakterielle Erkrankung, können wir nicht impfen, sondern nur behandeln. Aber hier können wir impfen. Und deshalb ist sie zum Beispiel aus arbeitsmedizinischer Sicht relevant. Aber unsere heimische Zecke kann auch viele andere Erreger übertragen, wie die des zum Beispiel nur des Kuhfiebers. Und dann haben wir aber auch noch andere Zecken.
Neue Zecken.
Ja, wir haben alte und neue Zecken. Kurz erwähnen möchte ich noch die auch schon heimische Auwaldzecke, die ja bundesweit eigentlich aktiv ist. Diese kann auch Borrelien zum Beispiel und FSME übertragen, aber auch Rickettsien oder halt Erreger der Hundemalaria. Also daher sollten wir das wissen, je nachdem natürlich, wo unsere Menschen tätig sind. Wir haben aber auch schon seit 2007 hier eine neue nicht heimische Zecke, diese Hyalunda-Zecke oder Riesenzecke. Diese ist von ihrem Verhalten einfach anders. Sie hat Augen und sie verfolgt die Menschen. Also sie wartet nicht, bis
Oh,
wir vorbeikommen,
das klingt ja
sondern
gruselig.
sie sieht uns und läuft uns hinterher. Und diese ist einfach insofern wichtig, als sie zum Beispiel das Krim-Kongo-hämorrhagische Fieber übertragen kann. Es ist zwar in Deutschland bisher nicht angewiesen worden, nachgewiesen worden, aber wir müssen das einfach auf dem Schirm haben. Aber zum Beispiel Erreger des Zeckenbissfiebers sind schon in Deutschland nachgewiesen worden. Für uns Betriebsärztinnen und Betriebsärzte, Arbeitsmediziner bedeutet das, dass Beschäftigte mit beruflichem Aufwand, da zum Beispiel im Wald, im Flur- und Grünanlagen, gezielt einfach darüber aufgeklärt werden, dass sie einfach früh erkennen, welche Symptome sie eventuell entwickeln können und vor allem, dass wir sie, was FSME anbetrifft, zur Impfung beraten und diese auch durchführen.
FSM Eva.
Diese Frühsommer-Meningoenzephalitis, gegen die wir impfen können.
Okay. Ja, das ist ja die besondere Rolle auch der Arbeitsmedizin, ja. Also wirklich individuell zu schauen, wie es die individuelle Gefährdungssituation, ne? Also man braucht ja jetzt niemanden, der nur im Büro arbeitet, dazu jetzt unbedingt aufklären. Zumindest nicht arbeits- oder
Ja,
berufsbedingt.
klar, es war ja auch vorher so ein bisschen die Frage, ist Klimawandel jetzt interessant? Natürlich, wenn sich gewisse äußere Umstände ändern, dann haben wir das einfach als Arbeitsmediziner in der Gefährdungsbeurteilung zu erfassen, können Maßnahmen festlegen, ergreifen und die Gefährdung im Griff behalten.
Lass uns mal was trinken. Reich mir mal den Tee.
Zu den Veränderungen und der Tierwelt, wir haben ja schon über Zecken gesprochen, mir fällt auch immer das Beispiel Mücke bzw. Tigermücke ein.
Ja, die Tigermücke, auch die ist schon bei uns lange unterwegs, schon seit 2007.
Ja.
Ja, das hat man so gar nicht auf dem Schirm. Sie stammt ursprünglich aus dem asiatisch-pazifischen Raum, kommt aber bei uns in größeren Teilen, zum Beispiel in Baden-Württemberg vor und auch im Bereich des Rhein-Main-Gebietes in Rheinland-Pfalz. Und die ist insofern wichtig, als sie zum Beispiel zu Viruserkrankungen führen kann, weil sie Viren wie für das Denguefieber, Chikungunya und das Zika-Virus übertragen kann, aber auch das Gelbfiebervirus zum Beispiel. Und das haben wir normalerweise immer auf dem Schirm, wenn es um Reiseberatung geht. Wir sollten aber auch daran denken, dass das vielleicht nicht nur bei Reiserückkehren bei uns auftreten kann, sondern eventuell schon auch wirklich hier bei uns. Auch wenn es so ist, dass es, wenn wir uns die Daten vom RKI anschauen, bis einschließlich 2024 in Deutschland nicht festgestellt wurde, aber schon in Südeuropa, also zum Beispiel in Frankreich und in Italien.
Gibt es da sonst noch Beispiele für Infektionen durch Mücken?
Ja, also unsere heimische oder gemeine Hausmücke spielt da auch eine Rolle, denn sie kann das West-Nil-Virus übertragen. Mhm. Und es wurden seit 2019 in Deutschland schon wiederholt Infektionen registriert. Auch wenn die meisten eigentlich symptomlos verlaufen, ist es dennoch so, dass ein Teil der Erkrankten schwere neurologische Erkrankungen entwickeln kann. Und für uns bedeutet es halt einfach wieder, dass wir auch zu diesen Infektionsrisiken einfach beraten und uns nicht nur ausschließlich auch zum Beispiel für Reisende beschränken. Und die Beschäftigten vor allem halt auch im Außenbereich benötigen zunehmend einfach dann auch Informationen über Zecken- und Mückenschutz und entsprechende Präventionsmaßnahmen, ja.
Jetzt haben wir schon über, sag ich mal, Veränderungen gesprochen, die damit einhergehen, dass sich die Tier- und Pflanzenwelt in unserer Umgebung verändert. Aber das ist ja letzten Endes eben eine Folge dieses Klimawandels, dieser veränderten Temperaturen, die wir hier auch haben. Deswegen möchte ich jetzt gerne mal an dieser Stelle fragen, welche konkreten Auswirkungen hat denn die Hitze selbst auf die Arbeit, beziehungsweise warum ist das für die Arbeitsmedizin oder die arbeitsmedizinische Sicht an der Stelle relevant?
Weil erhöhte Temperaturen, da sind wir ja noch nicht mal bei Hitze, sondern je nach Datenlage ab 22, ab 26 Grad, wir zunehmend Konzentrationsschwierigkeiten haben, wohl auch die Aufmerksamkeit abnimmt und wir Leistungseinbußen haben. Und wenn es dann schon wirklich um Hitze geht, und dann eventuell auch um tropische Nächte, wo die Temperatur nicht unter 20 Grad absinkt, dann kommt es zunehmend zu Schlafstörungen. Das wiederum kann dann natürlich am nächsten Tag, wenn wir unserer Tätigkeit nachgehen, dann wieder zu Konzentrationsstörungen, Müdigkeit und so weiter führen. Mhm. Und viele Beschäftigte berichten ja dann auch über Erschöpfung und verminderte Belastbarkeit und reduzierte Leistungsfähigkeit.
Ja, ich glaube, das kann jeder von uns nachvollziehen, so bei 36 Grad zu arbeiten. Ist nicht super angenehm, aber gibt es da auch abseits der anekdotischen Berichte auch wirklich belastbare Zahlen?
Ja, da gibt es ja diesen DAK-Gesundheitsreport von 2024, wo auch durchaus zeigt, dass 23% der Befragten von einer starken Belastung durch Hitze berichten und dass besonders, was uns ja auch jetzt nicht überrascht, es Beschäftigte sind, die schwer körperlich arbeiten und die im Freien arbeiten. Und dazu gehört natürlich auch das Baugewerbe, die Landwirtschaft, das Handwerk, aber natürlich auch der Straßenbau und auch diejenigen, die zum Beispiel in der ambulanten Pflege arbeiten, die dann immer unterwegs sind. Es gibt Daten vom ADAC. Wenn ich zum Beispiel ja dann praktisch ambulant tätig bin, draußen sind 30 Grad, dann habe ich im Auto nach einer gewissen Zeit 60 Grad. Also wir müssen das halt einfach nur im Blick behalten.
Gehe ich dann recht in der Annahme, dass auch die Unfallgefahr dann steigt im Straßenverkehr?
Ja, dazu gibt es auch verschiedene, also auch internationale Untersuchungen. Ich würde hier nur kurz vielleicht die Untersuchung von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung erwähnen, die Unfalldaten von verschiedenen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen mit Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes ausgewertet hat. Da konnte gezeigt werden, dass bei Temperaturen über 30 Grad die Zahl der Arbeitsunfälle um 7% zugenommen hat. Mhm. Aber das Interessante hier war auch, dass natürlich auch wenn es kalt ist, wenn die Temperaturen bei 0 oder unter 0 Grad sind, hier auch eine Zunahme haben von etwa 8%. Mhm. Das deckt sich so auch mit internationalen Daten. Aber die DGUV sagt ganz klar, dass diese statistischen Zusammenhänge nicht unbedingt Kausalitäten erstmals beweisen. Und wie es halt oft in der Wissenschaft heißt, wir müssen weiter forschen.
Gibt es da noch weitere Folgen, jetzt abseits von beispielsweise Unfällen, die durch Unachtsamkeit oder Konzentrationsschwäche entstehen? Also die Aufgabe des Betriebsarztes ist ja auch, vor allen Dingen Krankheiten tätigkeitsberufsbedingt zu vermeiden. Ist da auch was zu erwarten durch die Hitze?
Ja, also vielleicht so erstmal so die direkten hitzebedingten Erkrankungen, die schon zum Beispiel mit einem Sonnenstich beginnen können. Aber dazu gehört aber auch Hitzeerschöpfung oder Hitzekrämpfe, Hitzekollaps. Und das kann bis zu einem Hitzschlag und Tod führen, wenn der Organismus keine Möglichkeiten mehr hat, die Thermoregulation durchzuführen. Und deshalb in diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass wir auch als Betriebsärzte bei Schulungen, Unterweisungen dabei sind oder wenn die Mitarbeiter zu uns kommen in die betriebsärztliche Sprechstunde, dass wir einfach auf die Warnsignale hinweisen. Der Körper warnt uns ja, er ist der beste Freund, den wir sehr wahrscheinlich haben und er warnt uns. Das kann Schwindel sein, das können Kopfschmerzen sein, vielleicht auch Übelkeit, so ganz ungewöhnliche Erschöpfung oder das Merken, irgendwie kann mich jetzt auf einmal nicht konzentrieren. Dann die anderen, also Kollegen, merken vielleicht dann noch vor uns, dass wir verwirrt sind. Und dann wir selber merken dann auch so diese heiße und trockene Haut. Und wenn das auftritt, dann sollten wir auf jeden Fall umgehend aus der Hitze gebracht werden, medizinisch versorgt werden. Bei Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit eventuell natürlich noch nicht. Das reicht dann, wenn man aus eine kühlere Umgebung gebracht wird, entsprechend gelagert wird, je nach Bewusstsein. Aber wenn es um Bewusstseinsstörungen geht, Muskelkrämpfe, heiße, trockene Haut, dann sollte man Hilfe holen. Das gehört auch, finde ich, zu unseren Aufgaben, immer und immer wieder einfach darauf hinzuweisen. Und die Möglichkeit haben wir ja, weil wir ja den direkten Kontakt haben zu unseren Beschäftigten, wenn sie in unsere Sprechstunde kommen. Aber sowas kann man natürlich auch während der Unterweisungen oder Schulungen sehr gut für viele Menschen dann auf einmal darstellen.
Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, wenn ich mich so umschaue in einem Team, da gibt es ja eine große Vielfalt an Beschäftigten. Sind da alle gleichermaßen von diesen Auswirkungen durch die Hitze betroffen?
Also es gibt schon individuelle Unterschiede. Dabei spielt eine wichtige Rolle das Alter. Im beruflichen Umfeld sind es natürlich dann vielleicht ältere Mitarbeiter, aber im privaten Umfeld haben wir die Kleinkinder. Dann der allgemeine Gesundheitszustand. Habe ich schon Vorerkrankungen, ja oder nein? Erkrankungen werden normalerweise auch therapiert. Medikamente können sich in diesem Fall negativ auswirken, wenn wir die Dosis nicht anpassen. Dann natürlich die körperliche Fitness. Und auch die Akklimatisation. Das dauert etwa 7 bis 14 Tage, bis wir uns an Hitze angepasst haben.
Ach.
Aber was wir wissen müssen, wenn man einen schönen Urlaub macht, das ist schon nach wenigen Tagen nicht mehr vorhanden und wir müssen uns wieder von Neuem daran gewöhnen. Und natürlich dann die Art der Tätigkeit. Wie schwer ist meine Arbeit? Bin ich draußen tätig? Und wir sollten wirklich nicht vergessen, diejenigen, die Schutzkleidung tragen. Besonders betroffen sind erstmals alle, die irgendwo draußen arbeiten.
Logisch.
Ja, das sind wir dran. Dann diejenigen, die älter sind und Vorerkrankungen haben. Aber es können auch junge Menschen sein, die nicht akklimatisiert sind. Und es sind Berufsgruppen, die zum Beispiel Schutzkleidung tragen müssen. Wir haben Polizei, wir haben Feuerwehr, wir haben Bundeswehr. Das sind dann einfach erhöhte Anforderungen an die Thermoregulation. Deshalb ist dann die Frage so vom Arbeitsschutz her, wie lange kann so jemand überhaupt dann die Schutzkleidung tragen? Was muss man da tun?
Ah, ist das Arbeitsmedizin?
Aber sowas von.
Wir haben jetzt schon über die Hitze selbst gesprochen, über Allergene durch Pflanzen zum Beispiel, erhöhte Gefahr von Infektionskrankheiten, sage ich mal physisch-biologisch, so die Auswirkungen des Klimawandels. Aber wie ist es denn mit den psychologischen Auswirkungen des Klimawandels? Ist da auch was zu erwarten davon? Ein Einfluss auf die Gesundheit?
Ja, ich meine, Extremwetterereignisse, zum Beispiel Überschwemmungen, führen oder können zu psychischen Belastungen führen. Und es gibt aber dann auch so psychische Reaktionen auf die Wahrnehmung des Klimawandels. Also wie gehe ich damit als Individuum um? Und da wurden einfach so bestimmte Begriffe geprägt. Also es ist diese Klimaangst, die man versteht als Sorgen oder Ängste oder Belastungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Oder der Begriff Ekostress, der beschreibt so allgemeine psychische Belastungen durch Umweltveränderungen. Oder die Zoonostalgie, das ist so dieses Gefühl von Verlust und Trauer, das die Menschen empfinden können, wenn ihnen das, was vertraut ist, verloren geht.
Also was mir jetzt ganz spontan einfällt, ist das Thema Konflikte und zwischenmenschlicher Umgang. Also Tropennächte führen zu Übermüdung. Das genauso wie Hitze selbst führt meiner Erfahrung nach durchaus zu einer gewissen Gereiztheit im zwischenmenschlichen Umgang.
Ja, es wird ja auch im Endeffekt so beschrieben. Und deshalb würde ich das zum Beispiel auch zu den Unterweisungen nehmen oder zur Beratung vor Ort oder auch in den ASA-Sitzungen einfach auf diesen ganzen Komplex eingehen. Ich denke, je informierter wir sind, umso besser können wir mit den Herausforderungen oder Aufgaben, die auf uns zukommen, umgehen, weil es uns ja dann vertraut ist.
Ja, das ist genau der richtige Punkt. Ja, wir wollen ja jetzt hier nicht bloß die Probleme aufmachen, sondern auch zeigen, wie man damit umgehen kann. Was können Betriebsärzte, wie können die unterstützen, was können Unternehmen tun, was können Beschäftigte vielleicht beitragen, um die Gesundheit zu schützen?
Also die gute Nachricht ist, dass wir bereits heute zahlreiche wirksame Maßnahmen haben. Entscheidend ist nur, dass wir nicht erst reagieren, wenn die nächste Hitzewelle da ist, sondern dass wir uns schon systematisch auch darauf vorbereiten und es einfach als selbstverständlich in unser Präventionskonzept einbauen. Und wir sind ja nicht ganz unvorbereitet. Die wichtigste Botschaft in dem Zusammenhang wäre aber vielleicht, dass die Prävention vor der nächsten Hitzewelle beginnt. Und die Unternehmen und auch wir alle sollten die Klimaanpassung und Umgang damit jetzt nicht als eine kurzfristige, überschießende Reaktion vielleicht verstehen, sondern als einfach eine dauernde Aufgabe im betrieblichen Kontext.
Ja,
Und
als
dabei,
Investition auch in den Erhalt der Leistungs- und
genau,
Beschäftigungsfähigkeit.
ja, und der eigenen Gesundheit. Deshalb sind wir ja auch alle gefragt.
Aber wir sind ja jetzt ganz konkret im betrieblichen Kontext und wollen jetzt erstmal drauf schauen, was Unternehmen ganz genau machen können in diesem Zusammenhang.
Ein bewährtes Mittel oder eine bewährte Maßnahme ist immer die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung. Da ändert sich jetzt momentan auch nichts, weil wir damit einfach die klimabedingten Belastungen einfach systematisch erfassen können. Wir können uns die Arbeitsbereiche anschauen und sagen, okay, welche sind denn besonders von Hitze betroffen? Und diese Arbeitsbereiche können wir auch dann clustern. Einfach auch sagen, okay, welche Tätigkeiten finden denn im Freien statt? Wo bestehen UV-Belastungen? Welche Beschäftigungsgruppen, und da sind wir dann wieder bei den vulnerablen Gruppen, sind vielleicht besonders gefährdet? Ja, und gut, und welche organisatorischen Maßnahmen sind erforderlich? Das alles kann ich im Endeffekt in einer Gefährdungsbeurteilung ja erfassen. Natürlich leben wir dann auch oft oder arbeiten wir oft schon einfach in Bestandsbauten, wo es dann schwierig ist, sie jetzt erstmal so schnell anzupassen oder zu begrünen. Aber bei No Neubauten sollte das eigentlich alles schon mit berücksichtigt werden.
Wenn du das Thema Gebäude ansprichst, kennt vielleicht auch der ein oder andere aus seiner persönlichen Erfahrung, gibt es ja Räume, wo es jetzt wärmer ist als oder Gebäudeteile, wo es wärmer ist als in anderen Gebäudeteilen. Und das hilft einem dann vielleicht auch, Räume zu identifizieren, die kühler sind. Wenn du sagst, also ne, man sieht erste Symptome oder man fühlt sich selber unwohl, dass es sehr warm ist, dass man dann schon so einen Kühlraum vielleicht identifiziert hat.
Genau. Und dann ist es natürlich schon schön, wenn es vorher schon gemacht wurde, dass man Indoor-Bereiche, wo wir arbeiten, identifiziert. Besteht da einfach auch ein außenliegenden Sonnenschutz? Welche Verschattungsmöglichkeiten sind da? Welche Lüftungsmöglichkeiten sind da? Habe ich innerhalb von dem Gebäude Räume, die vielleicht klimatisiert sind oder die kühler sind als andere? Dann kann ich ja dann eventuell einen Teil der Aufgaben ja auch dort verrichten. Also es ist ja nicht gesagt, dass ich immer am gleichen Arbeitsplatz sein muss, wenn das natürlich machbar ist. Und dass man auch überlegt, welche Wärmequellen kann man auch in den Gebäuden so schon mal reduzieren. Und dann wäre es natürlich, das wären so eher so diese
Technische.
allgemeinen Maßnahmen, genau die technischen. Und dann müsste man sich dann doch die Organisation anschauen, dass man tatsächlich sich die Arbeitszeiten anschaut. Natürlich im Gesundheitswesen wird es schwierig sein oder überall so vielleicht Dreischichtdienst ist, also das Gesundheitswesen. Aber vielleicht kann man da die besonders belastenden körperlichen Tätigkeiten eher in den frühen Morgenstunden machen. Macht man ja auch vielleicht schon. Insgesamt vielleicht die Arbeitszeiten anpassen für produzierenden Gewerbe oder vor allem für alle Outdoor-Worker. Ja, muss ich denn gerade in der Mittagszeit vielleicht so zwischen 11 und 15 Uhr jetzt die schweren Aufgaben draußen verrichten? Sondern da können wir uns vielleicht an den südlichen Ländern ein bisschen orientieren. Wie ist es mit Erholungspausen? Wo können diese stattfinden? Diese sollten natürlich dann in kühleren Räumen stattfinden, eventuell auch ausgeweitet werden. Wie ist es mit der Arbeitsrotation, dass Trinkmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden? Ja, und was vielleicht auch ganz wichtig ist, dass wir auch tatsächlich die Wetter- und Hitzewarnsysteme einfach nutzen, ernst nehmen und kommunizieren. Und auch das kann man alles eigentlich zum Beispiel in der Unterweisung, in der Schulung der Beschäftigten sehr gut kommunizieren. Die Mitarbeitenden müssen ja wissen, welche Risiken bestehen und welche Schutzmaßnahmen sie ergreifen können und vor allem auch, auf welche Warnzeichen bei sich selbst und bei Kollegen zu berücksichtigen und wahrzunehmen sind.
Wir hatten jetzt schon nach dem Top-Prinzip technische Maßnahmen, organisatorische und dann fehlen noch persönliche Maßnahmen. Was kann man da noch
Ja,
machen?
da war mit das Wichtigste für mich eigentlich, dass wir uns selber definitiv informieren über Wettervorhersagen, über UV-Strahlung, erstmals wirklich informieren. Auch wir selber, unser Trinkverhalten, unser Essensverhalten einfach auch schon anpassen. Und dann aber auch vor Ort wirklich die vorhandene Schutzkleidung auch tragen. Ob das jetzt die Kopfbedeckung ist, natürlich mit Nackenschutz, Sonnenbrille, natürlich mit Seitenschutz. Also, dass wir so Kühltücher haben. Es gibt verschiedene Kühlwesten, die man zur Verfügung stellen kann. Ja. Das zur Verfügung gestellt wird, dass es aber dann auch getragen wird. Und wenn das so Kühlbett sind und so weiter, muss ich dann natürlich auch vielleicht draußen vor Ort die Möglichkeit haben, sie je nachdem, wie lange sie kühlen, dann zum Beispiel als Beispiel nach 2 Stunden wieder auszuwechseln. Oder meine Kühlweste dann zum Beispiel nass zu machen, je nachdem, je nach Funktionsprinzip. Vielleicht nur noch kurz so auf die UV-Strahlung, weil wir denken vielleicht auch immer wieder an Menschen, die mit freiem Oberkörper draußen unterwegs sind. Also einfach geeignete Schutzmittel, Sonnenschutzmittel wirklich auch auftragen, diese auch regelmäßig auftragen. Ja, und nicht nur so ein bisschen. Also man sagt ja immer, je nachdem, also braucht man schon 1, 2 Esslöffel voll.
Okay.
Natürlich, wenn wir jetzt baden würden, dann 3 bis 4. Also, und das halt einfach regelmäßig wiederholen. Und diejenigen, die natürlich im Forst, in der Landwirtschaft irgendwo draußen arbeiten und eventuell den Zeckenschutz betreiben sollten, dass sie halt eben auf den Sonnenschutzmittel die Repellenzien auftragen, damit sie da geschützt werden.
Ja, man sollte konkret vorbereitet sein, auf diese Situation, nicht erst reagieren, wenn es soweit ist. Und dazu zähle ich auch das ganze Thema Hitzeschutzpläne. Also sich wirklich bewusst Gedanken machen, wie im Vorhinein, wie reagiert man auf die nächste Hitzewelle?
Also ein Hitzeschutzplan beschreibt eigentlich sehr gezielt, wie sich ein Unternehmen auf hohe Temperaturen vorbereiten kann und auch sehr gezielt, welche Maßnahmen bei Hitzewarnungen oder Hitzewellen zu ergreifen sind. Das sollte natürlich schon eigentlich zur Verfügung stehen, bevor jetzt die nächste Hitzewelle beginnt. Wenn jetzt, also ich zum Beispiel jetzt in meinem Unternehmen jetzt noch sowas nicht habe, noch keinen Hitzeschutzplan, können wir aber schon trotzdem von dem, worüber wir vorher berichtet haben oder erzählt haben, schon unheimlich viel umsetzen. Aber dann wäre es dann, denke ich mir, an der Zeit, diesen Hitzeschutzplan jetzt dann schon anzufangen. Und wir müssen nicht bei Null anfangen. Es gibt schon viele Hitzeschutzpläne, ob für Kitas, ob für Schulen, Schulen, ob für ambulante Dienste, ob für Gesundheitswesen und so weiter. Also es gibt schon sehr vieles. Wir müssen es dann nur noch an den eigenen Betrieb, wo wir tätig sind, anpassen. Im Endeffekt müsste man halt einfach die Verantwortlichen festlegen. Ein Team wäre ganz gut, nicht nur einen Hitzeschutzverantwortlichen, dann im Endeffekt konkrete Handlungsschritte und Kommunikationswege festlegen. Im Endeffekt steht ja auch nur drin, was sind die internen Alarmierungswege, wie werden die Hitzewarnungen zum Beispiel genutzt vom DWD, wie sind die Arbeitszeiten anzupassen, wie sind die Regelungen für Pausen durchzuführen und einzuhalten, wie ist es mit den Getränken, wie ist es mit dem Schutz von besonders gefährdeten Mitarbeitern. Wichtig sind auch hier dann die Notfallmaßnahmen. Der große Vorteil darin wäre, dass im Ereignisfall nicht mehr improvisiert werden müsste, sondern da weiß jeder ganz genau, was zu tun ist und welche Maßnahmen durchzuführen sind und umzusetzen sind.
Wir sind jetzt nochmal allgemein beim Thema Klimawandel, Hitze und natürlich bei dem Thema Betriebsarzt, Betriebsärztin. Was ist genau eure Rolle in diesem ganzen Komplex?
Ja, ich würde das als eine zentrale Rolle beschreiben, weil wir die medizinische Expertise mit den Anforderungen an die Arbeitswelt verbinden können. Wir beraten sowohl die Unternehmer als auch die Führungskräfte. Wir beraten die Beschäftigte. Führungskräfte sind natürlich auch Beschäftigte bei allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Sehr gut ist es natürlich, wenn wir dann auch da natürlich mit der Arbeitssicherheit Hand in Hand zusammenarbeiten. Und darüber hinaus spielen wir dann wieder in der individuellen Beratung auch eine wichtige Rolle. Wir haben die Möglichkeit der ganzheitlichen arbeitsmedizinischen Vorsorge. Wir können zu Impfungen beraten. Wir können beraten zu Medikamenten bei Hitze, bei Unterweisungen, Schulungen uns aktiv beteiligen und natürlich sehr konkret bei der Entwicklung betrieblicher Hitzeschutzkonzepte unterstützen.
Ja, Melanie, ich würde jetzt schon so Richtung Ende gehen. Wir haben immer am Ende unseres Podcasts so drei Botschaften, die wir unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben, wo wir das Ganze nochmal ganz konzentriert jeweils in einem Satz zusammenfassen. Erstens, Klimawandel ist bereits heute ein relevantes arbeitsmedizinisches Thema. Also Hitze, UV-Strahlung, Allergien, Infektionsrisiken und psychische Belastungen wirken sich unmittelbar auf Beschäftigte aus. Dann, das war dir auch sehr wichtig, zweitens, Prävention beginnt vor der Hitzewelle. Gefährdungsbeurteilungen, Hitzeschutzpläne und arbeitsmedizinische Vorsorge müssen vorbereitet sein, bevor extreme Ereignisse eintreten. Drittens, Betriebsärztinnen und Betriebsärzte sind zentrale Partner bei der Anpassung an den Klimawandel. Sie verbinden medizinische Expertise mit betrieblicher Praxis und leisten damit einen entscheidenden Beitrag zum Schutz der Gesundheit von Beschäftigten.
Ja, ich denke nur noch, wir unterstützen ja auch die Unternehmen gezielt und tragen im Endeffekt dazu bei, dass die Produktivität, also wenn man jetzt dass das positiv sieht, auch beibehalten wird. Es gibt ja schon immer wieder verschiedene Aussagen, so seit Jahren, aber jetzt so diese neueste von Allianz Trade, die im Endeffekt aufgezeigt haben, dass die Produktivität natürlich durch steigende Temperaturen sinkt. Das haben wir ja schon gesagt. Aber dass es praktisch nicht nur ein Gesundheits- oder Arbeitsschutzthema ist, sondern das ist auch ein Wirtschaftsthema. Weil Deutschland könnte bis 2030 wirtschaftliche Verluste von über 112 Milliarden Euro, könnte es Deutschland entstehen, wenn sich die Hitzewellen wiederholen und wir uns einfach nicht anpassen. Je früher wir handeln, desto besser können wir Beschäftigte schützen, die Unternehmen unterstützen und unsere aller Gesundheit erhalten und durch gute Vorbereitung unsere Resilienz stärken.
Ja, vielen Dank, Melanie, also für deine Ausführungen zu diesem Thema, für diese Einführung zum Thema Klimawandel und Auswirkungen von Extremhitze so ein bisschen durch die arbeitsmedizinische Brille. Ich würde mich freuen, wenn wir es vielleicht nächstes Jahr, wenn es wieder wärmer wird oder vielleicht ein bisschen eher beim Thema Prävention, vielleicht auch das Thema Hitzeschutzplan mal genauer anschauen.
Sehr
Da würde ich mich
gerne.
sehr freuen. Ja, vielen Dank für deine
Auch
Auskünfte.
hier. Vielen Dank.
Ja, Susanne, hallo. Mensch, das war eine interessante und aufschlussreiche Folge mit Melanie Weiß zum Thema Klimawandel und Hitze in der Arbeitswelt, wie man damit umgeht. Und auch da geht es natürlich eigentlich darum, die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten. Susanne, das ist auch aktuell ein interessant bzw. wichtiges Thema für dich. Das ist meine letzte Frage hier zu dieser Folge. Kannst du mir vielleicht erklären, was es damit auf sich hat? Was ist mit Beschäftigungsfähigkeit gemeint?
Ja, Lukas, ich würde das mal so skizzieren. Wenn wir über Beschäftigungsfähigkeit sprechen, dann blicken wir natürlich auf das Individuum selbst, auf den Menschen selbst. Und Beschäftigungsfähigkeit meint, und da hat sich der Begriff auch in den vergangenen Jahren so ein bisschen gewandelt.
Okay.
Beschäftigungsfähigkeit meint zuallererst mal die Leistungs Fähigkeit des Menschen selber, das heißt die physische und psychische Gesundheit, Arbeitsaufgaben zu übernehmen, auszuführen, an verschiedenen Arbeitsplätzen, und das ist jetzt auch schon das Novum, auf verschiedene Anforderungen aus der Arbeit auch reagieren zu können. Das heißt also auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit zu haben, motiviert zu sein. Das ist also auch ein Begriff, der im Zusammenhang mit der Beschäftigungsfähigkeit genannt wird. Heißt also auf der einen Seite die Leistungsfähigkeit, auf der anderen Seite aber eben auch die Leistungsbereitschaft. Und ich habe das gerade schon gesagt, eben auch motiviert zu sein, zu lernen, sich anzupassen, sich neuen Anforderungen zu stellen. Und das ist jetzt also sozusagen dieser Unterschied zu der bisherigen Sichtweise auf Beschäftigungsfähigkeit, die mehr im Blick hatte, die Sicherheit des Arbeitsplatzes zu fokussieren, geht es jetzt eben auch darum, flexibler zu sein, flexibler auf Anforderungen aus der Arbeit reagieren zu können. Jetzt geht es also darum, auch mitzugehen, wenn Entwicklungen stattfinden in der Arbeitswelt, Veränderungen in der Arbeitsaufgabe, neue Technologien, neue Digitalisierung oder überhaupt mehr Digitalisierung.
Wie können denn da Betriebsärztinnen und Betriebsärzte zur Beschäftigungsfähigkeit beitragen oder einfach unterstützen, die zu erhalten und zu fördern?
Ja, Lukas, wenn du nach der Rolle der Arbeitsmedizin, also der Betriebsärztinnen und Betriebsärzte fragst, da fällt wahrscheinlich jedem zunächst erstmal ein, dass die natürlich einen ganz individuellen Zugang haben zum Menschen, zum arbeitenden Menschen im Betrieb, auf der betrieblichen Ebene. Und in diesem Kontakt können natürlich persönliche Belange angesprochen werden, die im Zusammenhang mit der Arbeitstätigkeit, mit der Arbeitsaufgabe stehen. Es können individuelle Beratungsgespräche stattfinden. Sie machen Angebote zum Erhalt der eigenen, also zur Eigenleistung der Beschäftigten, sich um die eigene, um die persönliche Gesundheit zu kümmern. Und sie können natürlich eben auch, sofern vorhanden, auf betriebliche Gesundheitsförderungsmaßnahmen hinweisen und den Weg bahnen. Also individuelle Gespräche, individuelle Beratungsgespräche durch Betriebsärztinnen und Betriebsärzte, die immer so angelegt sind, dass sie ganzheitlich ausgerichtet sind. Wir müssen ja immer so schauen, also Beeinträchtigungen der Gesundheit kann es geben im Zusammenhang mit der Arbeitstätigkeit. Sie können aber ja auch im Zusammenhang mit der individuellen Lebensweise stehen, ne? Und diese beiden Blickrichtungen, die können Betriebsärztinnen und Betriebsärzte in der individuellen Vorsorge durchaus beleuchten. Also die ganzheitliche arbeitsmedizinische Vorsorge ist ein Instrument, und die konkreten Unterstützungsangebote, wenn weitere Fachdisziplinen mit einbezogen werden müssen, beispielsweise die Zuweisung zur hausärztlichen Versorgung oder zu anderen Facharztgruppen. Wir bezeichnen das als sektorenverbindende Versorgung der Beschäftigten. Ja, und das ist aber eben tatsächlich nur eine Ebene. Betriebsärztinnen und Betriebsärzte bespielen ja noch eine weitere Ebene im Systembetrieb, ja, indem sie ja primär den Auftrag haben, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu beraten. Und zwar dahingehend, wie Arbeit gut und gesundheitsförderlich gestaltet werden kann und werden soll. Das heißt, nur in diesem Kontext, im Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen, kann Gesundheit sich entfalten. Ja, also bevor ich auf die Verhaltensebene von Beschäftigten gehe, ist es wichtig, sich die Verhältnisse anzuschauen. Und das ist eben hier, Blickrichtung Betrieb, eben dieser Betrieb. Ja, und das schließt aber auch, um den Bogen nochmal ganz zu schließen, auch ein, dass klar werden muss, dass es nicht nur alleine der ergonomisch eingerichtete Arbeitsplatz ist, sondern dass ganz viele weitere Facetten im Zusammenhang mit gesundheitsförderlicher Arbeit genannt werden müssen. Das ist die Art und Weise der Personalführung, das ist die Art und Weise des Umgangs im Team untereinander beispielsweise, sodass auf betrieblicher Ebene viele Knöpfe gedrückt werden müssen, um letzten Endes das Ziel zu erreichen, die Verhältnisse so zu gestalten, dass Menschen in der Arbeit gesund bleiben können und Gesundheit entfalten können.
Ja, sehr, sehr wichtig, gerade auch vor dem Hintergrund, was wir heute besprochen haben mit Melanie Weiß, mit dem Klimawandel und was da auf uns zukommt. Aber ich sehe auch, da haben wir jetzt noch nicht das letzte Wort gesprochen, da müssen wir uns nochmal intensiver damit auseinandersetzen, genau mit diesem Thema. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ganz vielen lieben Dank, Susanne.
Ja, Lukas, wir haben ja gleich die Gelegenheit, das Thema nochmal von allen Seiten genauestens zu beleuchten, denn morgen startet unser VDBW-Kongress Health in Care Professions in Erfurt. Ich freue mich schon drauf. Gute Fahrt dir.
Wünsche ich dir auch. Bis dann.
Danke. Ciao.
Tschüss.